Wissenschaft im Brennpunkt.
Ich vergleiche es immer gern mit Wartungsarbeiten, die man am Hubble Space Teleskop machen muss. Das ist 300 Kilometer über uns, der Detektor ist 80 Meter unter uns, aber die Zugänglichkeit ist ähnlich problematisch.
CERN, das Europäische Laboratorium für Teilchenphysik in Genf. Ingenieur Markus Joos betritt einen Fahrstuhl, der ihn 80 Meter in die Tiefe befördert. ATLAS, so heißt das Ziel. Der größte Teilchendetektor der Welt. Er steht am stärksten Beschleuniger aller Zeiten, dem LHC. Wissenschaft im Riesenformat.
Jetzt trennt uns noch eine Tür vom ATLAS-Detektor und dann schauen wir jetzt mal rein. Der Detektor ist etwa 25 Meter hoch, 45 Meter lang und wiegt etwa 7000 Tonnen. Wir stehen am Ende von diesem Detektor und schauen jetzt auf eine Komponente vom Detektor, die schon teilweise ausgebaut wurde, um Zugang zu den inneren Strukturen vom Detektor zu bekommen.
Um an das Herz von ATLAS zu kommen, müssen sich die Fachleute aufwendig durch etliche Schichten aus Sensoren, Kabeln und Elektronik arbeiten. Der Aufwand dient vor allem einem Zweck: endlich eine Sorte von Teilchen zu entdecken, die bislang nur in den Hirnen der Theoretiker herumspukt. Supersymmetrische Teilchen.
Vorstoß in die Schattenwelt, Teil 2. Jagd auf Susi. Eine Sendung von Frank Grotelüschen.
Wir bewegen uns vom alten griechischen Philosophen Demokrit weg, der das Atom erfunden hat als letzten unzerstörbaren Baustein der Materie, und bewegen uns zu auf den anderen Philosophen Plato, der in seinem Höhlengleichnis gesagt hat, die Schatten, das heißt die Ideen, sind eigentlich die letzten Realitäten.
Herwig Schopper, ehemaliger CERN-Direktor 1992.
Und die Symmetrien, die wir jetzt als eigentlich die letzten Prinzipien ansehen, sind ja etwas Abstraktes.
At first was just an idea. Nobody knew if it had anything to do with nature.
Gian Giudice, theoretischer Physiker, CERN.
Most of the pioneers in supersymmetry studied the theory.
Am Anfang, in den frühen 70er Jahren, war das bloß eine mathematische Idee. Niemand wusste, ob das irgendwas mit der Natur zu tun hat. Dann aber merkte man, die Supersymmetrie könnte durchaus wichtig sein für die Beschreibung unserer Welt.
Die Supersymmetrie. Kurz SUSY. Eine hypothetische Theorie. Sie geht deutlich über jenes Bild hinaus, das sich Physiker bislang von unserer Welt machen. Das Standardmodell der Teilchenphysik.
So the standard model is our current understanding of the particle world.
Das Standardmodell beschreibt unser heutiges Verständnis von der Welt der Elementarteilchen. Da wären die Quarks. Aus ihnen bestehen Protonen und Neutronen, die Bestandteile der Atomkerne. Dann die Elektronen, sie bilden die Hülle der Atome. Die Elektronen besitzen, ebenso wie Quarks, schwere, instabile Brüder. Dann gibt es noch Neutrinos, extrem leichte und flüchtige Teilchen. Außerdem das Higgs-Teilchen, es hat mit der Masse zu tun. Und schließlich noch Teilchen wie das Photon. Sie übermitteln die verschiedenen Naturkräfte.
Das Standardmodell, ein regelrechter Teilchenzoo als Baukasten der Materie. Zwar vermag dieses Standardmodell die meisten Phänomene in unserer Welt zu erklären, aber eben nicht alle. Woraus besteht jene dunkle Materie, die die Galaxien im Weltall zusammenhält wie ein rätselhafter Klebstoff? Gibt es einen tieferen mathematischen Zusammenhang zwischen Materiebausteinen und Kräfteteilchen? Warum ist das Higgs-Teilchen, das man 2012 am CERN entdeckt hat, so erstaunlich leicht? Sind die verschiedenen Naturkräfte in Wirklichkeit nur Facetten einer einzigen Urkraft? Fragen, die die Physiker seit langem umtreiben. Antworten versprechen sie sich von SUSY, der Supersymmetrie.
Die Supersymmetrie ist deshalb so revolutionär, weil sie eine neue Art von Raumzeit beschreibt. Die Raumzeit von Albert Einstein besitzt vier Dimensionen. die drei Raumrichtungen sowie die Zeit. SUSY dagegen basiert auf einer deutlich komplexeren Raumzeit mit merkwürdigen mathematischen Eigenschaften.
These new dimensions are described by coordinates which do not even follow.
Bei SUSY wird der Raum zum Superraum. Und jedes Teilchen, das sich durch diesen Superraum bewegt, erhält ganz neue Eigenschaften.
Each particle that moves in this extended space-time, what we call superspace, have new properties.
Einsteins Relativitätstheorie basiert auf einem zentralen Grundsatz. Die Gesetze der Physik sind immer gleich, egal wo und wann. Damit sind Einsteins Gesetze mathematisch gesehen hochsymmetrisch. Lange dachten die Physiker, Einsteins Relativitätstheorie bilde die größtmögliche Symmetrie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber
es gibt noch eine größere Symmetrie und das ist die Supersymmetrie.
Michael Krämer, Professor für theoretische Physik, RWTH Aachen.
Das ist tatsächlich die einzige verbleibende Symmetrie, die man in der Natur noch finden könnte. Das weiß man aus theoretischen Gründen. Es gibt, wenn es noch eine weitere Symmetrie gibt, nur diese. Und man würde sich wundern, wenn die Natur diese Möglichkeit nicht genutzt hätte.
Die Symmetrie, die hinter SUSY steckt, ist hochabstrakt und wenig anschaulich. Sie hat mit einer seltsamen Quanteneigenschaft der Elementarteilchen zu tun, dem Spin. Bildlich gesprochen ist der Spin so etwas wie der Eigendrall eines Teilchens. Die Physiker unterscheiden dabei zwei Gattungen. Teilchen mit dem Spin 1/2, das sind Materieteilchen, und Teilchen mit dem Spin 1, das sind Kräfteteilchen. Das Besondere an SUSY, der Supersymmetrie,
man stellt eine Beziehung zwischen diesen Materieteilchen und den Kräfteteilchen her, die man vorher eigentlich nicht hatte. Das ist das Faszinierende aus der Theoriesicht an der Supersymmetrie.
Bei SUSY sind nicht nur Raum und Zeit symmetrisch, sondern auch Kräfte und Materie. Mehr Symmetrie geht nicht. Nur entspricht das Konzept auch der Wirklichkeit? Wenn SUSY stimmt, hätte das Folgen. Dann müsste es ein Schattenreich geben. Die Zahl der Elementarteilchen, sie wäre glatt verdoppelt.
Die Teilchen sind jeweils die Partner der Teilchen im Standardmodell. Also im Standardmodell hat man zum Beispiel Elektronen und dazu gibt es ein Partnerteilchen, das supersymmetrische Elektron. Und dann gibt es Partner zu den Quarks, supersymmetrische Quarks. Und es gibt Partnerteilchen zu den Teilchen, die die Kräfte vermitteln. Und alle diese Teilchen unterscheiden sich von den Standardmodellteilchen zunächst mal nur im Spin.
Namen für diese Schattenteilchen haben die Physiker schon parat.
Selektron und Quark.
Dem SUSY-Partner eines Materieteilchens wird ein S vorgesetzt.
Photino, Gluino.
Dem Partner eines Kraftteilchens hängt man ein Ino an.
Vino und Sino.
Sollte es diese Schattenteilchen geben, würde man klarer sehen in der Teilchenphysik. Womöglich hätte man das Geheimnis der dunklen Materie gelüftet und den Weg entdeckt zu einer Vereinheitlichung der Naturkräfte. Aber dazu müsste man die SUSY-Teilchen finden oder sie künstlich erzeugen. Mit dem stärksten Beschleuniger aller Zeiten, dem LHC in Genf.
Ein unterirdischer Ring, 27 Kilometer groß. Beschleunigt Protonen auf enorme Energien und lässt sie mit voller Wucht zusammenprallen. Riesige Detektoren beobachten diese Kollision. Der größte von ihnen ist Atlas. CERN-Ingenieur Markus Joos steht direkt vor dem Giganten, hoch wie ein Bürohaus.
Die Kollisionen von den Protonenstrahlen finden genau im Zentrum vom Detektor statt, also etwa 12, 13 Meter von der Position hier, wo wir stehen. Man hat so in der Größenordnung von 1000 einzelne Bruchstücke, die man genau detektieren muss.
Diese Bruchstücke setzen die Physiker in aufwendigen Computeranalysen digital zusammen. Eine enorme Geduldsarbeit.
Also man muss sich das so vorstellen, wie wenn man auf einem Analogfilm 30 Landschaften übereinander belichtet. Die Aufgabe von den Computern, die dann die Daten rekonstruieren, besteht im ersten Schritt darin, diese 30 Einzelereignisse voneinander zu trennen.
Auf diese Weise spürten die Physiker im letzten Sommer das Higgs auf, den letzten noch fehlenden Baustein des Standardmodells. Damit hatte der LHC eines seiner großen Ziele erreicht. Ein anderes, in Fachkreisen als noch spannender erachtet, SUSY-Teilchen zu erzeugen und nachzuweisen.
Es gab so zwischen 70 und 75 Versuche, den Begriff der Symmetrie zu erweitern. Das wäre ein großer Fortschritt im Verständnis der Natur.
Julius Wess, Erfinder der Supersymmetrie, 2002.
Wir wussten ja nicht, wozu es führt.
Im März 2010 startete der LHC mit der Datennahme. Die Messungen liefen bis Ende 2012. Das Higgs-Teilchen hat der Beschleuniger im letzten Sommer entdeckt. Ein Triumph für das Standardmodell. Doch ist er auch auf Spuren von Susi gestoßen?
Bisher leider nicht.
Volker Büscher, Professor für Experimentalphysik, Universität Mainz.
In keinen Analysen haben wir irgendwelche Anzeichen auf supersymmetrische Teilchen gefunden.
Weder ATLAS noch die anderen Detektoren am LHC fanden auch nur die geringsten Indizien. Die Fachleute sind enttäuscht.
There were very high expectations for the discovery of supersymmetry.
Die Erwartungen, die Supersymmetrie mit dem LHC zu entdecken, waren enorm. Und da ist die Enttäuschung natürlich groß.
Ich hätte persönlich, das muss ich zugeben, erwartet, dass man schon was sieht. Das sah einfach sehr plausibel, konsistent und theoretisch gut motiviert aus.
Symmetrien waren in der Physik stets ein zuverlässiger Wegweiser. Einsteins Relativitätstheorie beruht darauf. Ebenso das Standardmodell. Verständlich, dass die Physiker beim Versuch, ein neues grundlegendes Weltbild zu schmieden, derselben Strategie folgen und sich wieder von Symmetriegedanken leiten lassen. Die Supersymmetrie ist das Paradebeispiel für diese Philosophie. Symmetrie in Reinform. Doch nun die Ernüchterung. Ist der Weg also falsch?
Supersymmetrie kann immer noch stimmen. Die Teilchen sind aber vielleicht einfach zu schwer, um sie mit dem LHC zu produzieren und nachzuweisen.
Wie schwer die Schattenteilchen sind und welche Energien man für ihre Erzeugung braucht, verrät die Supersymmetrie nicht. Zumindest nicht in ihrer Reinform. Und weil Susi in dieser Hinsicht ziemlich vage ist, haben die Fachleute im Laufe der Zeit Dutzende von Varianten entwickelt. Manche von ihnen sind mathematisch gesehen einfacher, andere komplexer.
Diese sehr einfachen Theorien mit vielen Annahmen, die haben wir teils schon ausgeschlossen.
Die einfachen Theorien waren davon ausgegangen, dass Susi-Teilchen relativ leicht sind. Dann aber hätte sie der LHC bereits entdecken müssen. Also scheinen sie falsch zu sein. Jetzt ruht die Hoffnung auf den komplexeren Varianten.
Dass man ein paar schöne, einfache Modelle ausgeschlossen hat, das beweist ja nicht, dass es nicht noch andere Modelle geben könnte, die dann richtig sind. Es gibt viele mehr und vielleicht ja auch noch ein paar, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben und die sich erst entwickeln werden, wenn man mehr experimentelle Daten zur Verfügung hat.
Die Strategie der Physiker? Mehr Energie für den LHC. Er soll seine Protonen noch stärker beschleunigen und mit größerer Wucht aufeinander feuern. Dafür müssen die Physiker den stärksten Beschleuniger kräftig hochrüsten. Die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren.
Wir stehen genau vor dem Interconnect, also das ist 1:1 so, wie es eben auch im LHC-Tunnel vorhanden ist. Und wir sehen hier jetzt, dass schon ein Teil des Magneten geöffnet ist, also das heißt, die äußere Hülle ist schon abgebaut.
CERN Halle 180. Hier trainiert das Team von Ingenieur Friedrich Lackner für den großen Umbau. Der Umbau betrifft die Magneten des LHC, die unten im Tunnel die Protonen auf ihrer Kreisbahn halten. Es sind meterdicke Röhren, manche von ihnen lang wie Lastwagen. Sie sind supraleitend und funktionieren nur, wenn sie mit Flüssighelium auf minus 270 Grad Celsius gekühlt werden.
Wir haben hier in der Halle viele dieser Stücke aufgebaut, um eben Personal zu trainieren, um Prozeduren zu testen, um auch Materialien zu testen.
Lackner ist mächtig im Stress. Gerade haben die ersten Arbeiten im Tunnel begonnen. Die wichtigste Aufgabe, ein Teil der Zwischenstücke, die die knapp 10.000 Magneten verbinden, muss ausgetauscht oder neu verlötet werden. Denn genau so ein Zwischenkabel hatte im September 2008, kurz nachdem der LHC gestartet war, für eine böse Überraschung gesorgt.
Also das Bauteil, das damals versagt hat, das sieht man hier unten. Das ist dieses superleitende Kabel. Und in diesem Kabel kam es eben damals zu einem, wir sagen dazu, Quench. Das heißt, der Superleiter ist nicht mehr superleitend, die Temperatur steigt und der Strom kann nicht mehr über diesen Leiter transportiert werden und dementsprechend kommt es dann eben zu dieser Explosion.
Bei der Explosion im September 2008 war das Helium explosionsartig verdampft und hatte die tonnenschweren Magneten aus ihrer Verankerung gerissen. Mehr als ein Jahr dauerte die Reparatur. Um keinen weiteren Unfall zu riskieren, ließen die Verantwortlichen den LHC nur bei der Hälfte der Energie laufen. Denn offenbar war nicht nur das durchgebrannte Kabel schlampig verlötet worden, auch andere Zwischenstücke hatten sich bei genauer Inspektion als mangelhaft erwiesen. 1500 dieser Zwischenstücke müssen Lackner und sein Team neu löten. Außerdem müssen sie stabilere Plastikschienen für die Isolation einbauen. Und zwar für alle 10.000 Zwischenstücke im Ring.
Wir haben jetzt Zusatzpersonal, um das Team zu verstärken. Also wir in unserem Team haben jetzt ungefähr 50 Leute mehr als normal. Also wir sind jetzt in Summe ungefähr 70 Leute.
Anderthalb Jahre soll der Umbau dauern. Ein enger Zeitplan. Anfang 2015 soll der LHC wieder anlaufen und seine Protonen mit nahezu doppelter Energie aufeinander schießen.
Wir haben 1974 darauf geschlossen, dass eine Symmetrie dahinter stecken muss und haben versucht, diese Symmetrie zu finden. Und ein Teil der Physiker, die sind sehr schnell auf diese Arbeiten angesprochen und haben beigetragen zur Weiterentwicklung, sodass es unter den mathematisch orientierten Theoretikern eine sehr schnelle Akzeptanz war. Viel länger hat es gebraucht, bis unter den sogenannten Phänomenologen, die dann direkt den Vergleich der Theorie mit dem Experiment machen, bevor es dort wirklich ein Echo gefunden hat.
Die Fachleute hoffen und bangen. Denn der hochgerüstete LHC kann nur Teilchen finden, die höchstens so schwer sind wie das 3000-fache eines Wasserstoffatoms. Sollten die SUSY-Teilchen schwerer sein, werden sie dem LHC durch die Lappen gehen. Aber es gibt einen Plan B, den Indizienbeweis. Er ist kein ungewöhnliches Vorgehen, um zu neuer Erkenntnis zu gelangen. Beispiel Urknalltheorie. Direkt beweisen lässt sich der Big Bang nicht. Stattdessen verlassen sich die Experten auf eine Indizienkette, auf das Vorhandensein von Phänomenen, die ohne Urknall kaum zu erklären sind. Die kosmische Hintergrundstrahlung etwa, sowie der Umstand, dass sich das Weltall stetig ausdehnt. Ähnlich könnte es auch bei SUSY sein. Das Kalkül? Sollten mehrere unterschiedliche Experimente Messdaten liefern, die nur SUSY schlüssig erklären kann, könnte etwas dran sein an der Supersymmetrie. Ideen dafür gibt es einige. Experiment 1, E969. Teilchenforschungszentrum Fermilab Chicago.
Das Myon ist also ein elektrisch geladenes Teilchen, das ist sowas wie ein schweres Elektron.
Dominik Stöckinger, Professor für theoretische Physik, TU Dresden.
Man kann es sehr leicht erzeugen und sehr, sehr präzise vermessen. Und es verhält sich wie ein Stabmagnet. Wenn man es in ein magnetisches Feld einbringt, dann will es sich entlang des Magnetfeldes ausrichten, genauso wie ein Stabmagnet auch.
Das Kalkül, ein Myon, das in einem Magnetfeld kreist, könnte sich per Quantenfluktuation für einen winzigen Augenblick in seinen Superpartner verwandeln, das Myon. Dieses Myon wäre zwar nicht direkt nachweisbar, würde allerdings das Magnetfeld um sich herum ein wenig beeinflussen. Und das, sagt Stöckinger, müsste sich dann messen lassen.
Und zwar wird ein Ring gebaut mit etwa 20 Meter Durchmesser. Und in diesem Ring laufen die Myonen im Kreis, die werden auf einer Kreisbahn gehalten von einem magnetischen Feld. Und während sie in diesem magnetischen Feld kreisförmig laufen, dreht sich eben auch die Einstellung von diesem magnetischen Moment. Das dreht sich mit einer bestimmten Drehfrequenz und diese Drehfrequenz wird gemessen.
2016 sollen die Messungen in Chicago beginnen. Was den Experten Mut macht, ältere Experimente hatten erste Hinweise geliefert, dass sich das Myon ungewöhnlich verhält.
Das Ergebnis ist, in der sechsten Nachkommastelle unterscheidet sich der Messwert von der Vorhersage des Standardmodells. Und dieser Unterschied ist genauso groß, dass er durch die Existenz von solchen supersymmetrischen Myonen erklärt werden könnte.
Experiment 2. Neutrino-Teleskop IceCube, Antarktis.
IceCube ist ein Experiment am geografischen Südpol.
Dennis Holdin, Physiker, Universität Wuppertal.
Bestehen aus optischen Modulen, die Licht messen. Und davon sind über 5000 Stück im antarktischen Eis eingelassen, in Tiefen von 1,5 bis 2,5 Kilometer ungefähr, sodass wir ein Detektorvolumen von ungefähr 1 Kubikkilometer erreichen.
In erster Linie sollen die Lichtsensoren die Signale flüchtiger Teilchen aufschnappen, die in Unmengen durchs All rasen und mit Materie nur selten interagieren. Dennis Soldin aber ist hinter anderen Teilchen her, supersymmetrischen Teilchen. Diese könnten in der Erdatmosphäre erzeugt werden, wenn energiereiche kosmische Strahlung auf die Lufthülle prallt, und zwar mit ungleich größerer Wucht als im LHC. Manche dieser SUSY-Teilchen sollten in Ice Cube einschlagen und eine verräterische Leuchtspur hinterlassen.
Die Signatur im Detektor wäre folgende, und zwar, dass supersymmetrische Teilchen immer paarweise erzeugt werden. Und diese Paare, die fliegen dann Richtung Detektor. Und im Detektor sieht man dann wirklich zwei parallele Spuren. Zwei parallele Spuren im Detektor suchen wir.
Noch haben die Forscher nichts gefunden, was nicht weiter erstaunlich ist. Denn sie rechnen mit höchstens 10 Einschlägen pro Jahr. Experiment 3. Teilchendetektor AMS, Internationale Raumstation, Weltall.
Hier darf nicht jeder rein, das ist ein Sicherheitsbereich.
Das CERN. Gebäude 946. Thomas Kirn steht vor einer Glastür und schiebt seinen Ausweis in den Kartenleser. Die Tür öffnet sich und Kirn, Physiker an der RWTH Aachen, betritt den Kontrollraum. Monitore im Halbrund, an der Wand ein riesiger Flachbildschirm.
Da ist zum einen die Weltkarte zu sehen und zum anderen die Spur der ISS, welchen Orbit sie gerade bestreitet. Das heißt, wir können jetzt aktuell sehen, befindet sich die ISS über China, wird dann danach Richtung Äquator fliegen, um dann wieder über Südamerika drüber zu fliegen, bis sie dann irgendwann wieder in Afrika und Europa ankommen wird. Also die ISS umkreist die Erde in 90 Minuten.
Von diesem Kontrollraum aus überwachen Kirn und seine Leute das aufwendigste Experiment an Bord der ISS, das Alpha Magnetic Spectrometer, kurz AMS. Groß und schwer wie ein Kleinlaster, wert 1,5 Milliarden Dollar. AMS ist ein Teilchendetektor im All. Er fängt kosmische Strahlung auf, winzige Teilchen, die mit enormer Geschwindigkeit durchs All rasen. Speziell hat es AMS auf Antimaterie abgesehen, die gespiegelte Variante von gewöhnlicher Materie. Das Elektron etwa und sein Antiteilchen, das Positron, sind identisch bis auf ihre elektrische Ladung. Kirn zeigt auf einen der Bildschirme. Ein Schema von AMS. Jede Sekunde huscht ein Strich hindurch.
Das ist das Event-Display des AMS-Experimentes. Wir sehen also da wirklich ein Teilchen, das den Trigger ausgelöst hat, welche Signatur es dahinter lässt.
Seit 2011 ist AMS im All. Jetzt im April haben die Forscher ihre ersten Daten präsentiert. Aufsehenerregende Daten.
We have measured in 18 months 400.000 positrons.
Samuel Ting, Physiknobelpreisträger und Chef von AMS.
This is the largest collection of antimatter.
In 18 Monaten haben wir 400.000 Positronen entdeckt. Die größte Anzahl von Antimaterie, die je im All gemessen wurde. Und das ist überraschend. An sich hätte man erwartet, dass Positronen ausschließlich durch Zusammenstöße der kosmischen Strahlung mit interstellarem Gas produziert werden. Dann aber hätten es deutlich weniger Positronen sein müssen, als wir gemessen haben.
Yet we saw a increase with energy.
Ein rätselhafter Überschuss an Positronen also. Für sein Zustandekommen gibt es zwei Erklärungsversuche.
Die eine Erklärung, die Positronen stammen von Pulsaren. Das sind Neutronensterne, die extrem schnell rotieren und sehr starke Magnetfelder besitzen, mit dem sie die Positronen beschleunigen und ins Weltall schleudern würden. Die andere Möglichkeit aber wären dunkle Materieteilchen, die laufend im Weltraum kollidieren, dabei zerplatzen und dann schnelle Positronen aussenden.
Teilchen, die hinter der ominösen dunklen Materie stecken und die Galaxien Kraft ihrer Gravitation zusammenhalten, danach suchen die Physiker schon lange. SUSY-Teilchen, insbesondere das Neutralino, gelten als heiße Kandidaten. Denn theoretisch würden sie die passenden Eigenschaften besitzen. Relativ schwer, aber elektrisch ungeladen und damit fast unsichtbar für herkömmliche Materie. Zwar lassen die AMS-Ergebnisse noch nicht unterscheiden, ob Pulsare für den Antimaterieüberschuss verantwortlich sind oder dunkle Materieteilchen. Doch in ein paar Jahren mit mehr Messdaten hofft Samuel Ting, die Antwort geben zu können. Für die Verfechter von SUSY jedenfalls liefern die Daten aus dem All immerhin einen vagen Hoffnungsschimmer.
Ich hatte mal nach einem Vortrag, den ich gehalten habe, eine Dame gefragt, wollen Sie denn damit sagen, wir bestehen aus Symmetrien? Und ich habe gesagt, ja, wir bestehen aus Symmetrien, so merkwürdig das klingen mag.
Klare Indizien fehlen, eindeutige Beweise sowieso. Susi ist heute ebenso spekulativ wie vor Jahrzehnten. Eine Theorie von bestechender mathematischer Eleganz, aber bislang ohne Bezug zur Realität. Wieder ruhen die Hoffnungen auf dem LHC. Ab 2015 wird er mit deutlich höherer Energie laufen und könnte das Tor aufstoßen zum Schattenreich der Supersymmetrie. Findet der LHC nichts, bleibt nur noch die Hoffnung auf einen Indizienbeweis. Und auch wenn selbst diese Experimente nicht den Hauch einer Spur finden, gestorben wäre Susi damit noch nicht, meint Michael Krämer.
Susi kann man gar nicht totkriegen. Man kann immer argumentieren, dass die Susi-Teilchen eben schwer sind, gerade so schwer, dass man sie nicht gesehen hat. Also von daher ist die Theorie flexibel. Ich persönlich finde das ein bisschen frustrierend, weil man nicht klar sagen kann, damit hat man es ausgeschlossen. Aber das ist eben eine der Charakteristiken von Supersymmetrie.
Eines aber scheint wahrscheinlich. Findet der LHC nichts, dürften sich viele Experten abwenden von der Supersymmetrie. Dann werden sich nur noch jene Theoretiker mit ihr abgeben, die das Spekulieren lieben, die sich weniger für Messdaten und harte Fakten interessieren, sondern für mathematische Schönheit und Eleganz. Susi wäre dann nichts weiter als eine faszinierende Idee, ein Schattenreich der Physik. Wunderschön zwar, aber leider ohne jeden Belang.
Das Konzept ist tatsächlich theoretisch so anziehend, dass ich mir vorstellen kann, dass es irgendwie auf irgendeine Art und Weise in der Natur verwirklicht ist, aber eben möglicherweise nichts mit dem zu tun hat, was wir hier experimentell nachweisen können. Für die Arbeit, die wir machen hier sozusagen in der Beschleunigerphysik, wäre es dann eben nicht mehr relevant. Deshalb würde ich wahrscheinlich dann auch irgendwie auf ein anderes Pferd umsatteln.
Sie hörten Teil 2 der Reihe Vorstoß in die Schattenwelt. Jagd auf Susi von Frank Grotelüschen. Es sprachen Uta Halland, Max Urlacher, Thomas Holländer. Ton Thomas Monajan, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll. Den dritten und letzten Teil, der dunkle Teil des Universums, hören Sie in Wissenschaft im Brennpunkt am 2. Juni um 16:30 Uhr.